kennen diese Dimension der Mutterliebe nicht, ein eigenes Kind zu haben. Ich habe mich so ein bisschen als hässliches Entlein gefühlt. Heute sehe ich oft wirklich alten Menschen in die Augen und denke, nein, der tickt genauso wie ich. Die Hülle ist einfach nur älter. Ich glaube, auch mit zunehmendem Alter ist es wichtig, sich mit dem Sterben zu verbünden, nicht das zu akzeptieren als einen natürlichen Prozess.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Designerin Mirella Kramer in ihrem schönen Zuhause in München. Hallo, liebe Mirella.
Hallo, liebe Tanja.
Du bist 1964 in Remscheid, Nähe Wuppertal, in der Heimat deiner Mami geboren, aber in der Schweiz aufgewachsen. Sternzeichen Krebs. Ihr seid drei Töchter, von denen du die mittlere bist. Dein Vater kommt aus Bad Ragaz in der Schweiz. Er hat deine Mutter in München kennengelernt, als beide dort studierten. Deine ersten zwei Lebensjahre verbrachtest du noch mit deiner Familie in Remscheid, aber dann bekam dein Vater, der ein erfolgreicher Wellpappenspezialist und Entwickler von Maschinen war, ein sehr gutes Angebot aus Zürich, wo ihr daraufhin hingezogen seid. Pünktlich zu deiner Einschulung mit 7 Jahren stand wieder ein Ortswechsel bevor, weil dein Vater wieder einen neuen Job annahm. Und ihr seid dann in die nächste Station, nämlich nach Olten gezogen. Ich habe nachgeschaut, das ist so 70 Kilometer dann westlich von Zürich. Und kurz vor diesem nächsten Orts- und Schulwechsel in das 10 Kilometer entfernte Zöfingen, also ihr seid erneut dann umgezogen, weil deine Eltern da ein Haus bauten, hatte deine ältere Schwester einen sehr schweren Unfall. Sie fiel mit 10 Jahren durch die Decke eines Pferdestalls und erlitt dadurch einen Schädelbasisbruch. 6 Tage lang lag sie im Koma und es war gar nicht sicher, ob sie das überhaupt überleben würde. Kannst du dich noch an diese dramatische Zeit und intensive Zeit erinnern? Und wie hat dich diese Erfahrung geprägt und auch selbst verändert? Und geht es ihr überhaupt heute gut?
Ja, danke für die Frage. Meiner Schwester geht es Gott sei Dank heute gut. Wieder gut, natürlich schon seit langem. Sie ist ja jetzt auch schon älteren Datums. ja, diese Zeit damals ist schon sehr traumatisch gewesen, weil wir einfach als Kinder, meine junge Schwester und ich, das natürlich schon mitbekommen haben. Es war wie so eine bleierne Glocke, die sich über uns als auch als Familie gesenkt hat. Also wir haben einfach erfahren, natürlich, also du verstehst es nicht ganz, aber als Kind, wenn man dir sagt, deine Schwester ist im Koma und so diese Sorge meiner Eltern, dass sie möglicherweise das Ganze nicht überleben könnte oder nur mit großen bleibenden Schäden, war ja für uns nicht nachvollziehbar. Mhm. Und das haben sie natürlich auch so gar nicht geäußert. Aber diese Trauer und diese Ängste, das war schon eine sehr, sehr schwierige Phase. Und das haben wir auch schon gespürt und mitbekommen. Also ja, und in der Zeit danach ging es natürlich erst um die Rekonvaleszenz. Sie musste wieder sprechen lernen. In der Schule wurde sie zurückversetzt, weil sie einfach doch ziemlich viel Zeit verloren hatte, um Anschluss zu finden. Also sie kam dann später in meine Klasse mit, in meine Schulklasse herein.
Wie viele Jahre älter war sie?
Sie ist 1,5 Jahre älter wie ich.
Also du warst dann in der Zeit so um die 8?
Ja, also genau, um die 8,5, 9 Jahre alt. Und sie ist, wie gesagt, dann später, ein Jahr später mit mir zusammen in die Schule gegangen. Und ja, das war schon natürlich auch immer eine Sorge als Schwester, um deine ältere Schwester, wenn auch. Aber man übernimmt plötzlich dann auch so ein bisschen so eine Beschützerrolle. Mhm. Ja, die haben meine jüngere Schwester und ich auf jeden Fall wahrgenommen. Ja?
Also sie war plötzlich nicht mehr deine ältere Schwester. Wurdest du ängstlicher? Wurden deine Eltern ängstlicher? Wie hast du das empfunden? Also prägt das auch für die Zeit danach, dass man vielleicht nicht mehr genau derjenige ist, der man vorher war? Also du genauso wie deine Eltern und auch sicherlich deine jüngere Schwester. Aber es ist ja doch ein lebensveränderndes Erlebnis.
Ich denke schon, dass das also bei mir auf jeden Fall eine Veränderung ausgelöst hat. Man ist nicht mehr so unbeschwert. Man erkennt, dass überhaupt solche Situationen entstehen können, wie ein massiver Unfall, der das Leben so extrem gefährden kann, dass man sterben kann. Also das ist ja auch etwas, was man als Kind noch gar nicht richtig begreifen kann. Und natürlich diese Ängste waren bei meiner Mutter sehr stark vorhanden. Also ich habe die ganz stark gespürt, natürlich auch im Aufwachsen, im Teenageralter sein und so weiter, weil unsere Mutter natürlich immer Angst um uns hatte danach.
Ja, ist klar. Ich meine, Mütter haben wahrscheinlich immer ein bisschen Angst, aber vielleicht einfach eine andere Art und Weise. Als wenn mal was passiert, dann ist es natürlich ganz reell, das, was passieren kann. Du bist ja in Zöfingen, also in diesem letzten Ort, wo ihr gelebt habt, bis zu deiner Matura geblieben und warst eigentlich so die ganze Teenagerzeit auch sehr schüchtern und auch körperlich so ein regelrechter Spätzünder. Mit 17 hattest du zwar so den ersten Knutschfreund und erst Jahre später, als du schon in München studiertest, deinen ersten richtigen Freund, mit dem du dann auch 2 Jahre zusammenbliebst. Aber waren deine Eltern überhaupt, also unabhängig von dem Unfall, waren die irgendwie sehr streng, sehr konservativ, sehr bisschen prüde? Oder warum warst du so schüchtern und so wenig an, denke ich mir mal, an Jungs, Partys, vielleicht ersten sexuellen Erfahrungen interessiert? Also war das einfach so Gott gegeben oder war das auch irgendwie, hatte das einen bestimmten Grund?
Das ist natürlich schwierig heute zu analysieren auf eine Art und Weise. Das würde mir jetzt schwer fallen, das so zu sehen, aber ich weiß nicht, ich habe auch so Phasen wie kräftig vorstehende Zähne, die über Jahre korrigiert wurden mit den heftigsten mit Spezialisten, die das besonders gut hingekriegt haben, weil das ist mir Gott sei Dank vergönnt, dass die Zähne
sieht man nicht mehr,
hoffe ich. Es war so ein bisschen, vielleicht, ich habe mich so ein bisschen als hässliches Entlein gefühlt. Ich war extrem schlank. Bin
bist
von
ja
einem Jahr zum nächsten von der zweitkleinsten in der Klasse zur größten mutiert. Und das waren einfach, es gibt ja so Mädchen, die im Teenageralter plötzlich sich unglaublich wachsen. Und das ist mir halt auch passiert. Aber nicht an den Stellen, wo ich es gerne gehabt hätte damals.
Also du bist einfach in die Länge geschossen.
Ich bin einfach in die Länge geschossen, richtig. Und das hat natürlich die Jungs nicht besonders interessiert. Und als sich die Jungs irgendwann mal für mich interessiert haben, war das so überraschend für mich, dass ich gar nicht damit zurechtkam. Vielleicht war es eher so etwas.
Aha, also ein bisschen noch nicht eine vorhandene Selbstreflexion,
genau.
Und auch nicht ein Selbstwertgefühl für sich.
Genau.
Aber es war jetzt nicht so, dass deine ältere Schwester oder deine Eltern oder so dir gesagt haben, du bist nicht hübsch oder du bist komisch oder so. Das
Nein,
war einfach ein eigenes Empfinden.
Das war einfach ein eigenes Empfinden. Mhm. Ja, und wie du auch gefragt hast, natürlich, meine Eltern waren das ganze Gegenteil von prüde oder konservativ, sondern eigentlich grundsätzlich immer allem sehr aufgeschlossen. Also zum Beispiel, sie haben mich auch unterstützt, dass ich nicht in Religionsunterricht gehen muss, wenn ich das nicht wollte. Mhm. Solche Dinge. Aber auf jeden Fall diese Sorge um uns, dass uns was passieren könnte wieder. Das war schon, das hat sich schon sehr umgetrieben. Und wir waren halt, ich weiß nicht, wir durften eigentlich immer nur bis 10 wegbleiben. Und dann stand mein Vater schon abends dann vor der Tür und hat uns abgeholt. Und irgendwie war immer eine große Sorge, dass uns was passieren könnte. Also das auf jeden Fall schon.
Das war selbst bei mir so. Und meine Eltern haben sich, glaube ich, nicht so gesorgt. Aber da gab es auch so bestimmte moralische Themen. Ich musste auch bei meinem ersten Freund, den ich 9 Jahre hatte, seit ich 15 bin, immer wieder abends nach Hause kommen. Also ich durfte nicht bei dem übernachten, also auch nicht mit 16, 17. Also ich habe meine Eltern immer auf diesem Heimweg durch die Kälte aus seinem schön warmen Bett raus, habe ich immer meine Eltern verflucht und man fand es schrecklich. Aber irgendwo im Nachhinein habe ich meine Mutter dann schon verstanden, die mal zu mir gesagt hat, ach ja, weißt du, es muss auch noch ein bisschen was Geheimnisvolles, was Spannendes, was Aufregendes geben, so zwischen den Paaren. Und du wirst schon nachher mal sehen, das ist gar nicht so schlecht, wenn man auch sich so ein bisschen aufeinander freuen kann oder auf Späteres freuen kann. Also ich kann zum Teil die Eltern das schon verstehen. Ich habe es bei meinen Kindern allerdings dann doch auch alles erlaubt. Also ich war dann nicht so wie meine Eltern. Direkt nach dem Schulabschluss wolltest du dann aber doch irgendwie unbedingt weg von daheim, raus aus dem kleinen Ort, raus auch aus der Schweiz. Du hast dich daraufhin in München bei der Meisterschule für Mode für die Aufnahmeprüfung angemeldet und die natürlich auch bestanden. Warum eigentlich München und nicht gleich Paris, welche ja auch heute noch, aber auch zu der Zeit ja die Stadt der Mode war? Was war da für dich der entscheidende Unterschied oder warum hast du München gewählt?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich lag das natürlich mit daran, dass meine Eltern beide in München studiert haben und München geliebt haben und sagten, okay, wenn wir jetzt eine Tochter haben, die in München lebt, dann ist es nicht schlecht für uns, dann können wir sie immer mal wieder in unserer Lieblingsstadt besuchen. Wir haben das schon ein bisschen thematisiert. Es ging auch alternativ um Wien. Da gab es ja die Angewandte, die Akademie für Angewandte Kunst, wo man das auch hätte studieren können. Wir waren mal zuvor gemeinsam auf einer Reise in Wien gewesen. Das kam für mich irgendwie nicht so richtig in Frage. Ich fand persönlich auch München schöner. Und Paris, da waren meine Eltern irgendwie überhaupt nicht dafür, mich hinzuschicken.
Also so weit weg also dann doch.
So weit weg dann doch wieder nicht. Und sie hätten das, glaube ich, auch nicht mitfinanziert. Also es ging ja auch darum, dass ich finanziell das von meinen Eltern diese Unterstützung brauchte, um überhaupt mir eine kleine Wohnung finanzieren zu können und so weiter und so fort.
Mhm. Ja, Paris ist natürlich dann doch um einiges noch teurer.
Richtig.
Wahrscheinlich um einiges teurer als München, obwohl München ja auch nicht gerade billig ist. Nun hast du ja in München dann 3,5 Jahre Modedesign studiert und nach 2 Jahren Beziehung zu deinem besagten ersten Freund, also richtigen Freund, hast du dich in ein Männermodel aus New York verliebt und ihn verlassen. Der Amerikaner wollte dich sogar heiraten, aber dann war doch auch schon wieder nach einem Jahr Schluss. Und 3 Wochen, nachdem du deine Modeschule abgeschlossen hattest, bist du nachts beim Eisessen, ja, man kann sowas mit dir tun, deinem ersten Mann, Michael Kramer, begegnet. War es denn Liebe auf den ersten Blick?
Eine gute Frage. Es war auf jeden Fall große Faszination auf den ersten Blick. Und irgendwie haben wir gemerkt, wir ticken total gleich. Es war einfach so eine... Wir haben überhaupt gar nicht natürlich über Mode geredet, eigentlich was wir machen in dieser Nacht, in dieser besagten Nacht. Aber wir haben einfach festgestellt, dass wir uns total mögen und faszinierend finden.
Aber man muss dazu sagen, er ist ja auch in der Mode tätig und auch Designer und Berater.
Richtig.
Also das heißt, er hatte das ja schon mal sozusagen als Schnittmenge.
Also im Grunde genommen stand er am gleichen Moment in seiner beruflichen Laufbahn wie ich. Also er hatte seine Ausbildung abgeschlossen, ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen und am nächsten Tag haben wir gleich telefoniert. Er hat mich gefragt, ob ich ihm nicht helfe, seine Nähmaschine durch die Gegend zu kutschieren, weil ich hatte damals so einen uralten Mercedes ehemaliges Taxi, ja, so ein beiges Teil, wie man das damals hatte. Und das war größer als ein Mini. Also in seinem Mini war das natürlich nicht möglich, diese Nähmaschine zu transportieren. Und dann kamen wir überhaupt erst drauf, was wir machen. Ja.
Also bei eurem Kennenlernen.
Bei unserem
sozusagen.
Kennenlernen, das war ja mehr oder weniger am Tag danach.
Bei dem,
ja. Ja. Und und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir mehr oder weniger innerhalb von kürzester Frist uns komplett zusammengetan haben mit der Matratze unterm Schnitttisch, wenn man so möchte, und angefangen haben, gemeinsam Mode zu machen.
Sie waren unzertrennlich.
Wir waren unzertrennlich, richtig.
Und dann habt ihr ja fortan eigentlich so zusammen bedeutende Modelabels beraten, habt also irgendwo die Welt zusammen erobert. Und 1987 gründete ihr dann eine eigene hochwertige Kollektion für Damen und Herren mit dem Namen Kramer und Kramer. Ja, Hörer, so wie der Film Kramer und Kramer, aber damals eben auch nicht ein Scheidungskrieg. Aber wie kamt ihr denn eigentlich auf diesen Namen? Weil ihr wart ja da noch nicht verheiratet. Oder wart ihr da schon verheiratet?
Das ist eine gute Frage. Ging alles wahnsinnig schnell. Es ging ja eigentlich damit los, dass wir eben Firmen beraten haben, um Geld zu verdienen, um eine eigene Kollektion zu machen. Wir hatten ja beide eigentlich kein Geld von zu Hause, sagen wir mal, um ein Unternehmen zu gründen. Und um diese Kollektion zu machen, sind wir ja mehr oder weniger von diesem italienischen Bekleidungskonzern, der uns entdeckt hat, dazu eingeladen worden, eine größere Kollektion zu machen. Aber die wiederum haben vorher gesagt, na gut, wir glauben ja, dass ihr gute Designer seid, weil ihr den und den und den beratet. Aber könnt ihr überhaupt eine coole Herren- und Damenkollektion machen? Weil die damals eben beides, also berühmte Designer unter Vertrag hatten, die sie im Lizenzgeschäft produziert haben.
Ja, die hatten ja Ungaro, Valentino, die hatten ja
Armani,
wirklich große Namen.
GP Company, genau, die hatten große Namen. Und dann haben sie gesagt, na klar können wir das, aber wir hatten bis dato noch nicht das Geld, um eine große eigene Kollektion zu machen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir entscheiden das, wenn ihr für uns eine Kollektion macht. Und dann haben sie gesagt, ja okay, aber das müsst ihr uns bezahlen. Und das war wirklich eine irre Geschichte. Dann haben die uns 50.000 Mark gegeben damals.
Was viel war.
Und die haben uns gefragt, wie viel braucht ihr, um eine so und so große, also 30 Teile Damen, 30 Teile Herren zu machen. Sagt 50.000 D-Mark. Und haben gedacht, okay, das ist vielleicht, keine Ahnung, hoffentlich reicht es ungefähr. Und dann haben die gesagt, okay, machen wir. Und dann hatten wir, drei, fünf Monate uns Zeit genommen, haben die in ein Fotostudio eingeladen, eine coole Show organisiert. Die Direktoren von der Firma sind angeflogen gekommen, zu zehnt, in ihrem Privatjet und haben sich die Show präsentieren lassen von uns und hinterher die Hand gereicht und gesagt, okay, wir werden Partner. Mhm. Das war sozusagen die Vorgeschichte. Der Name war dann, ja, Kramer, mein Mädchenname ist Lutz. Und Micha und ich, wir waren ja da schon paar Jährchen zusammen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen heiraten. Da haben wir gesagt, cool, ja, das können wir dann Kramer und Kramer nennen. Das lässt sich ja super vermarkten, eben wegen des Films Kramer gegen Kramer von Dustin Hoffmann und Meryl Streep. Und so ist es eigentlich entstanden, dass wir die Kollektion dann wirklich zeitgleich geheiratet haben und dann unsere erste Kollektion auch Kram und Kramer genannt haben.
Also es war nicht ein devotes, okay, du kriegst deinen Namen doppelt und ich habe meinen nicht dabei in dem Label, also in dem Namen, sondern ihr hattet schon die Vision zu heiraten.
Wir hatten schon die Vision zu heiraten.
Mhm. Richtig. Habt ihr dann kurz danach geheiratet oder habt ihr dann doch noch ein bisschen Zeit verstreichen
lassen? Ich glaube, das war dann 3 Monate später.
Ach so, ja, das war ja dann doch recht
eng. Allerdings ohne großes Brimborium, weil da waren wir schon so beschäftigt, dass wir also nicht viel Zeit hatten.
Aber nochmal vielleicht zu diesem Moment zurück, wo diese Bekleidung, dieser Bekleidungskonzern, GFT hieß der ja, euch auserwählt hat. Denn sie haben ja, glaube ich, auch mit anderen deutschen Designern gesprochen. Der deutsche Markt war ja damals ein großer Absatzmarkt und ist, glaube ich, immer noch für italienische Mode. Und irgendwie wollten die auch mit jemandem Deutschen mal zusammenarbeiten und hatten auch Gespräche mit Joop. Aber sie haben dann irgendwo euch auserwählt. Wie war denn dieses Gefühl für dich? War das so, als gewinnt man als Schauspieler einen Oscar?
Gut, ja. Also tatsächlich war das natürlich ein unglaubliches, unglaubliches Erlebnis. Alleine, ja, also binnen kürzester Frist so eine Wahnsinnskollektion zu erstellen und einfach zu sagen, so, das machen wir jetzt einfach, weil wir wollen da natürlich gut dastehen.
Ja.
Wir waren irgendwie auch frech und voller ja Energie und Euphorie, dass wir das einfach schaffen, ganz klar.
Aha.
Ja, und natürlich, als die uns dann die Hand gereicht haben, war das natürlich ein tolles Gefühl, wobei es auch noch eine ganze Weile gedauert hat, bis wir die Partnerschaft vertraglich richtig eingetütet hatten, weil die hatten uns anfangs eben eine Lizenz angeboten, was wir im Nachhinein betrachtet dummerweise abgelehnt haben. Aber wie man halt leider so ist, in dem Alter ist man einfach noch jung und doof und weiß gar nicht, was bedeutet. Wir hatten immer die Angst, dass man uns zu viel diktieren würde, wenn wir einen Lizenzvertrag gemacht hätten.
Also Lizenz bedeutet ja nur noch mal so für die Hörer in der Mode, dass man eben zum Beispiel die Brillen von Chanel produziert, aber eigentlich Chanel mit dem Design gar nicht so viel zu tun haben. Ja, also
richtig.
Das ist dann, man kauft sozusagen nur den Namen und muss wahrscheinlich ein bisschen absprechen, die Linie, aber man muss nicht so im Detail alles absprechen. Und das war wahrscheinlich auch irgendwo ein wenig eure Angst. Also ihr wolltet kein üblicher Lizenzgeber sein, sondern ein gleichberechtigter Partner. Und das wurde euch ja dann 1996 zum Verhängnis. Du hast ja schon gesagt, leider, weil eine neue Disponentin bei eurem Herrenbetrieb in Italien einen Fehler machte und doppelt so viele Teile produzieren ließ, als ihr eigentlich, also als eigentlich bestellt oder geplant waren. Gemerkt habt ihr dies dann erst, als leider schon viel zu spät alle Blazer für die Anzüge genäht waren, aber es plötzlich keinen Stoff mehr für die dazugehörigen Hosen gab. Stoff nachzubestellen ging natürlich zeitlich auch nicht und wäre auch finanziell nicht finanzierbar gewesen. So konntet ihr die Herrenkollektion nicht ausliefern, also diese Anzüge nicht ausliefern und hattet dadurch ein riesiges Defizit an Einnahmen und noch viel schlimmer, die Geschäfte bestellten auch nicht mehr wirklich diese Herrenkollektion bei euch in der kommenden Saison, weil natürlich das Vertrauen auch so ein bisschen verloren gegangen war. Die Spirale drehte sich also ganz fürchterlich abwärts und am Ende waren 2,5 Millionen Mark damals, glaube ich, noch verloren. Wie bist du denn mit diesem Desaster umgegangen, also ganz persönlich umgegangen? Und meine zweite Frage wäre, hält eine Ehe so etwas überhaupt aus? Also eine Ehe in eurem Falle, ihr habt es ja zusammen gemacht oder schiebt dann der eine die Schuld auf den anderen oder sagt, hättest du mal die besser kontrolliert oder, also wie war das für dich damals? Weil ich meine, ihr wart ja doch auf einem Höhenflug, ihr seid sehr erfolgreich gewesen. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ihr hattet eine fantastische Kollektion, ihr habt in alle möglichen Länder verkauft, ihr hattet Flagship-Stores. Es war ja wirklich so gar kein Aufhalten für euren Erfolg. Und dann passiert sowas.
Tja, also das ist der Super-GAU, den man eigentlich nicht überlebt als Kollektion, die im Vorordergeschäft verkauft wird. Und ich habe das natürlich als eine absolute, als das schrecklichste Erlebnis empfunden, was mir bis dato passiert war. Ich meine, wir hatten natürlich über all die Jahre zuvor schon einige Aufs und Abs erlebt, wie man das so zwangsläufig macht, wenn man Bekleidung produziert in jeder Produktgruppe und dann noch Herren und Damen und im Ausland und die ganze Arbeit auch, also diese Jahre der vielen super intensiven Arbeit und natürlich eben, wie du auch gesagt hast, zu zweit, hinter sich gebracht hat. Und dann sieht man einfach praktisch sein Werk da niedergehen, weil die Situation war eben wirklich die, dass wir parallel dazu ja schon die neue Kollektion entwickelt hatten, mit der wir auf den Messen verkaufen wollten. Das läuft hier immer parallel, gleichzeitig eben produziert hatten und wir die Rechnungen nicht fakturieren konnten, die wir dringend fakturieren sollten, damit wir natürlich auch die ganzen Stoffrechnungen, die Stoffe bezahlen konnten. Ja, dass wir mit dem Betrieb natürlich nicht seine Fehlproduktion bezahlt haben, war klar, aber de facto hat uns sehr, sehr viel Geld in der Kasse gefehlt, um einfach weitermachen zu können. Das war einfach schrecklich. Also es hat mich in eine totale Depression gestürzt.
Also du konntest erstmal gar nicht wirklich aktiv weitermachen, sondern erstmal, wie stelle ich mir das vor, liegt man dann irgendwie 5 Wochen im Bett und weint?
Nein, das ging gar
oder?
Nicht. Ich hatte gar nicht die Gelegenheit dazu. Nein, ich hatte keine Gelegenheit dazu, zu weinen, mich ins Bett zu legen und die Decke über den Kopf zu ziehen, wie man das eigentlich gerne natürlich machen würde, um irgendwie, man muss einfach versuchen zu retten, was zu retten ist. Uns klar wurde, so geht es nicht weiter, war uns klar, okay, wir müssen jetzt unsere Angestellten entlassen. Wir müssen unseren Kunden mitteilen, okay, wir können euch nicht beliefern, ja. Wir müssen den Stoffherstellern sagen, wir können euch, also den Herren herstellen. Gott sei Dank hatten wir ja noch den Damenumsatz gemacht. Also da lief das ja noch einigermaßen weiter, oder vielmehr nicht weiter. Wir konnten auch die Damen dann letzten Endes nicht mehr fortsetzen, weil uns auch das Geld für die Neuinvestitionen gefehlt hat. Wir mussten Deals machen mit den Stoffherstellern, dass sie uns nicht den Hahn abdrehen. Also, dass unsere GmbH pleite gehen würde. Und haben ihn halt versichert, okay, wenn er uns leben lässt, dann werden wir die Rechnung bezahlen. Aber das wird ein paar Jahre vermutlich dauern. Wir müssen jetzt irgendwie anderweitig erstmal Geld verdienen. Ne? Und die schlimmste Aufgabe war natürlich auch, die Angestellten zu entlassen, die Räume aufzugeben, die Mieten zu kündigen. Wir hatten 300 Quadratmeter Lager, 450 Quadratmeter Bürofläche, auch mit einem eigenen Store. mussten unseren Store in Antwerpen schließen, all diese Dinge.
Wahnsinn. Ja. Und das alles wegen einem Fehler.
Wegen einem Fehler von einer Person, die das mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht hat, aber unerfahren war. Und das waren 3 Tage, in denen das passiert ist. Der Zuschnitt war das Problem. Also das war alles schon zugeschnitten für Jacken. Und dann hätten die Hosen kommen sollen. Und in der Zeit war unsere Produktionsfrau gerade bei den DOB-Betrieben. Also wir hatten nur eine Produktionsfrau. Wir hatten also keine so riesige Organisation, dass man eben als kleine Firma dann 20 Leute hat, die sich nur um die Produktion kümmern.
Und da gibt es keine, oder heute gibt es die vielleicht, aber da gibt es nicht so eine Art Versicherung oder sowas.
Versicherung gibt es nicht. Wir hatten eine Rechtsschutzversicherung, aber die hat sich natürlich auch gedrückt, da zu klagen. Aha. Abgesehen davon, wir haben dann versucht, diesen Betrieb zu verklagen, aber der ging nach 4 Jahren pleite. Und dann hatten wir nochmal, ich weiß nicht, 80.000 oder 100.000, ich weiß nicht, nochmal viel Geld für Rechtsanwälte und Gerichte hinterhergeschoben. Also es war sehr mühsam und vor allem auch diese Auseinandersetzung mit diesem immer gleichen Inhalt.
Aber es war ja eigentlich noch zu 50% diese andere, also diese Firma in Italien dabei. Das, oder gab es die da zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr? Also
richtig.
Diese Partnerschaft.
Also wir hatten tatsächlich, 1996 passierte ja dieses Produktionsdesaster und 1993, also schon ein paar Jahre zuvor, ist die GFT an uns herangetreten und wollte die Herrenkollektion einstellen, weil die selber in einem Umstrukturierungsprozess war. Und die haben einfach gesagt, lasst uns auf das größere Umsatzpaket konzentrieren. Und das haben wir aber beide abgelehnt. Wir haben immer den Deal gehabt, wenn einer Nein sagt, dann sagen beide Nein. Ja. Und das hat dann zu der Trennung von der GFT geführt und wir haben uns danach nur noch auf Europa als Absatzmarkt konzentriert. Also wir haben dann nicht mehr in Japan und auch nicht mehr in den USA verkauft, weil wir auch diese Vertriebsinstitutionen von der GFT nicht mehr nutzen konnten, logischerweise. Wir haben uns neu im Vertrieb aufgestellt. Naja. Und zu deiner zweiten Frage zurückzukommen.
Die Ehe.
Die hat das auch nicht überlebt. Also tatsächlich, nachdem das ganze Debakel, sagen wir mal, passiert war und halbwegs abgewickelt war, haben wir auch festgestellt, es geht mir. Ich habe dann irgendwann mal einfach gesagt, ich muss jetzt mal 2 Wochen raus, sonst kippe ich um und ich kann einfach nicht mehr. Ja? Dann bin ich mit einer Freundin nach Miami geflogen und habe mich da 2 Wochen an den Strand gelegt. Und und danach war uns auch beiden klar, wir haben beide einfach mal diesen Abstand auch gebraucht, um auf unsere Ehe zu schauen. Und wenn man diese intensiven Jahre miteinander erlebt, ohne auch mal wirklich eine Auszeit voneinander zu haben, die einfach so wichtig ist, dass einfach auch eine Ehe immer wieder frisch, wie soll ich jetzt sagen, belüftet wird und inspiriert wird, dann ist das einfach wahnsinnig schwierig, weil man ja auch jedes Problem, was man hat, auch beruflich natürlich komplett immer wieder auch mit in der Ehe erlebt.
Mhm. Ja. Also ist zu Hause
Das Zuhause ist kein sicherer Schutzraum, wo man sagen kann, okay, jetzt baut mich mein Partner auf und tröstet mich und sagt, oh, es ist ja gar nicht so schlimm, ich bin ja auch noch da und die Welt dreht sich weiter. Und ne, also man durchlebt diese ganzen Schwierigkeiten immer gemeinsam.
Ja, 24 ne? Stunden.
24 eben. Stunden. Mhm. Ne? Und darum habe ich immer gesagt, unsere Ehe hat doppelt gezählt. Aber wir haben uns dann eben getrennt, auch 1996, richtig.
Aber würdest du rückblickend sagen, es tut einer Liebe nicht gut, wenn man zusammen arbeitet? Oder ist das, jetzt kann man das nicht so pauschalisieren? Also euch ist ja jetzt etwas Dramatisches passiert. Aber so mit deiner Erfahrung, die du hast, ist das schon etwas, was in den seltensten Fällen, also die Liebe bewahren lässt, wenn man zusammenarbeitet?
Ich denke, dass das eine riesige Herausforderung für eine Ehe ist, wirklich 24 Stunden am Tag miteinander zu verbringen. Wenn man so schlau ist und auch die Möglichkeit hat, eben sich diese Auszeiten zu gewähren, gegenseitig, wo man auch mal unabhängig voneinander verreist. Oder ich stelle mir jetzt einfach vor, eben einfach eben diesen Raum hat, um immer wieder Inspiration und Kraft zu tanken, um sich auch immer wieder zu versichern, ja, wir sind wichtig für uns und füreinander, dann kann das funktionieren. Bei uns hat es leider nicht funktioniert. Ich möchte jetzt keine Prognose abgeben und sagen, das ist verallgemein. Ja. Ich denke nur, dass es eine große Herausforderung ist. Und mit Sicherheit hängt es auch von der Größe der Liebe ab. Also, ja, also und auch wie alt man vielleicht ist in der Zeit. Also wir waren ja sehr, sehr jung, wo wir uns kennengelernt haben und haben so wahnsinnig viel miteinander Tolles erlebt. Und ich möchte das ja auch nicht missen.
Ja, ich hab's ja genau umgekehrt. Mein Mann ist ja ganz wenig da und wir sehen uns manchmal 3 Monate am Stück nicht. Und mir fällt schon auf, dass das anders ist, weil so ist der andere ja immer spannend für einen, ja, weil man den ja dann wieder lange nicht gesehen hat und dann, ach, jetzt hat er sich wieder ein bisschen verändert und ach, jetzt so. Also es kommt halt nicht wirklich ein Alltag zustande. Und ich glaube, das Zusammenarbeiten ist ja noch mal der Inbegriff von Alltag, weil man ja dann auch nicht nur Frühstück zusammen oder pünktlich einfach Abend ist, sondern es ist ja alles zusammen. Ja.
Und man übertreibt es ja dann auch gemeinsam oft, ja. Also wie oft sind wir, weiß nicht, um 12 Uhr nachts aus der Firma raus. Ja, und am Samstag noch dicht drin gewesen. Also ich kann mich erinnern, dass meine kreative Arbeit oftmals nur am Wochenende hatte ich dafür Zeit, weil wir hatten natürlich auch eine Arbeitseinteilung, was die ganze Organisation anbelangte. Also da war gar nicht so viel Zeit zu normalen Tageszeiten und Arbeitszeiten, das zu machen, weil man sich ums Atelier kümmern müsste oder um die Disposition oder sich gerade in einem Vertriebsland aufhielt, um den Leuten die Kollektion zu erklären, all diese Dinge.
Jetzt war also die Liebe dahin, ihr wart getrennt und dennoch habt ihr ja noch 2 Jahre zusammen eure Modeberatungsfirma, also die GmbH, betrieben und nur noch so im Direktvertrieb eure etwas kleinere Kramer und Kramer Kollektion, so die Best-of-Pieces verkauft, aber nicht mehr an den Handel. Seit 1998 seid ihr dann auch wirtschaftlich getrennte Wege gegangen und du hast seitdem eine weitere große Karriere als Freelance-Modedesignerin und Beraterin gemacht. Neben den Marken Strenes warst du zum Beispiel 15 Jahre lang sehr intensiv für das Design von Marc Cain mitverantwortlich, sowie auch für die Kollektion von zum Beispiel Juvia, Alute oder Falke, den Lizenznehmer der Job-Strickkollektion für Damen und Herren, die du dann in der Zeit designt hast. Seit einigen Jahren arbeitest du auch für die Modefirma Riani. Zudem hattest du auch viele Jahre das italienische Modeinstitut beraten. Überkommt dich manchmal so eine gewisse Wehmut, dass du nun schon so lange hinter den Kulissen arbeitest und nicht mehr mit deinem eigenen Label im Rampenlicht stehst? Tut das irgendwie doch so ein bisschen weh, wenn man so talentiert und kreativ ist wie du und damit einmal so erfolgreich war? Also du hättest ja so eine Art zweite Jill Sander werden können.
Nun gut, ich glaube, es kommt ja im Leben wahrscheinlich darauf an, dass man einfach auch seine Erfahrung macht und eben unter anderem mal wahrscheinlich auch etwas lernen muss, was man vielleicht vorher einfach im Leben als Seele lernen musste. Ich versuche das immer aus einem weiteren Blickwinkel zu betrachten, als jetzt immer nur aus meinem egozentrischen Sicht auf die Dinge. Das musste ich eigentlich auch natürlich, weil man fragt sich natürlich, wenn man sowas erlebt, warum jetzt mir? Ja, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn ich so genau drüber nachdenke und wie ich das für mich auch festgestellt habe, bin ich mit dem Weg, den ich gegangen bin seither, sehr, sehr happy und zufrieden. Denn ich kann mich mehr auf das Eigentliche konzentrieren, nämlich auf die Kreativität. Also, dass ich wirklich immer wieder auch die Kapazität habe, mich nur kreativ mit Produkten zu beschäftigen, während wenn du deine eigene Kollektion machst und in der Form, wie wir das gemacht haben, mit 100.000 anderen Aufgaben auch beauftragt bist, dann stellst du dann hinterher fest, wenn du dich nur auf das Wesentliche konzentrieren kannst, was du eigentlich am liebsten machst. Ja, also natürlich gab es viele tolle Sachen beim eigene Kollektion machen, die wunderbar waren, wie unsere Shows, die wir gemacht haben. Aber da kommt mich manchmal eine Melancholie, dass ich das nicht mehr machen kann in der Form, wie ich das damals machen konnte und durfte. Aber es ist ja auch schön, diese Erinnerung daran zu haben.
Aber das Rampenlicht?
Das Rampenlicht brauche ich nicht. Ich habe kein Problem damit, da im Hintergrund zu stehen. Ich habe eben irgendwann mal auch für mich, ich hatte Angebote, als Head-Designer zu arbeiten, wo ich dann natürlich auch wieder mehr Rampenlicht bekommen hätte. Mhm. Aber eben nach dieser ganzen Lebenserfahrung habe ich auch für mich beschlossen, mir ist es wichtiger, zu arbeiten und zu leben. Also mehr Zeit für mein Leben zu entwickeln durch meine Arbeit als umgekehrt. Mhm. Und ich glaube, früher war es wirklich andersrum. Mhm.
Ja, es ist ja heute ganz üblich, also bei den großen Designer-Labels, dass man eben den Creative Director, so nennt man heute den Designer, engagiert. Der hat dann auch einen großen Namen und dann schmückt man sich auch ein so ein bisschen mit dem. Der bringt ja zum Teil seine Fans auch gleich mit, wenn er dann die Marke wieder wechselt. Heute hat ja der Designer seine eigenen per Kollektion gar nicht mehr unbedingt so eine Verantwortung für das Wirtschaftliche, für das Finanzielle, sondern der kriegt Millionen im Jahr bezahlt und kann eigentlich, ich sag mal zumindest, es sei denn, er ist nicht erfolgreich, dann vielleicht nicht mehr, aber er kann ja tun und lassen, was er will. Er kann eine tolle Show machen, er kann tolle Modenschau machen, er kann tolle Kollektionen designen. Natürlich müssen die sich verkaufen, aber da ist schon heute eine Freiheit, die es ja in der Form, glaube ich, früher auch gar nicht gab.
Ja, ich glaube, dass du, je nachdem, welche Kollektion du machen durftest, natürlich schon große Freiheit hast, weil genau dein Geschmack eigentlich eingekauft wurde. Und du wurdest ja beauftragt, diese Marke zu interpretieren. Du hast ja immer so einen Dienst an der Marke zu erfüllen.
Also dann der DNA.
Du musst deine persönlichen Stil einbringen in die Marke, dass das trotzdem passt auch. Du kannst sie eigentlich nicht nur für dich selber designen, so wie ich das früher gemacht habe. Mhm. Und das ist zeichnet, glaube ich, auch gute beratende Designer für andere Kollektionen aus, wenn ihnen das gelingt. Aber ich wollte einfach nicht diese Intensität der Arbeit mehr haben, wie ich das früher hatte mit der eigenen Kollektion. Und wenn du Head-Designer bist für eine große Kollektion, dann sind viele Wochenenden gehen dabei drauf, wo du auf Reisen bist, wo du irgendwo Shows machst, wo du die vorbereitest, wo du, keine Ahnung, irgendwelche organisatorischen doch Verantwortlichkeiten hast und erfüllen musst. Und das habe ich für mich einfach irgendwann mal beschlossen, dass mir meine Beziehung und auch mein privates Leben wichtiger ist als ich möchte zwar schöne Aufträge haben und natürlich für eine Firma Sachen machen, wo ich dahinter stehen kann, aber ich möchte sie nicht in dieser Intensität machen müssen, die es ein Head-Designer auch mit viel persönlichem Einsatz, der über das Normalmaß an Arbeitszeit hinausgeht, erbringen muss.
Mhm. Also du hast dich ein bisschen mehr fürs Leben entschieden als für den Ruhm.
Genau, als für den Ruhm, richtig.
1999 lerntest du auf einer Hochzeit von Freunden deinen jetzigen Mann Thorsten kennen. Es war also jetzt wirklich mal ehrlich Liebe auf den ersten Blick. Aber bei diesem Mann gab es einen kleinen Mini-Unterschied zu deinem ersten Mann, nämlich dass er einen Rucksack dabei hatte, nämlich zwei Stiefkinder und zwei leibliche Kinder, also vier Kinder, zwischen denen er gar keinen großen Unterschied machte. Er lebte zwar in München schon getrennt von der Mutter seiner Kinder, aber wohnte ganz in deren Nähe, damit er sie so oft es geht auch sehen konnte und sich um sie kümmern konnte. Du hattest also von einem Moment auf den anderen vier Kinder im Alter von 2 bis 11, also um dich herum, also auch regelmäßig, nehme ich an. Und als ihr 3 Jahre später geheiratet habt und zusammengezogen seid, wurde diese Verbindung zu den Kindern natürlich noch intensiver, noch stärker. Du warst in dieser Zeit Ende 30 und hättest eigentlich noch wunderbar selber Kinder in die Welt setzen können. War das mit den 4 Kindern einfach so intensiv, dass du gar nicht auf die Idee kamst, noch ein eigenes mit Thorsten zu bekommen? Oder warum hast du keines? Ich hätte zum Beispiel mit meinem Mann sehr gerne noch ein Kind gehabt, aber wir hatten ja auch schon 5, gut, gemeinsame. Also er Drillinge und ich 2 eigene. Und irgendwie bekam er es dann relativ mit der Angst zu tun, als ich immer von diesem 6. Kind sprach. Ja, ich war nämlich auch so ungefähr, ich war noch älter, ich war so 40. Und dann hatte ich irgendwie so gedacht, ui, der will irgendwie nicht so recht, aber es hat er vielleicht auch recht. Wie sollen jetzt 6 Kinder in so ein Auto passen und 6 Skipässe? Und also irgendwie habe ich ihn schon verstanden, dass er da Angst hatte. Heute bin ich allerdings manchmal traurig, dass ich nicht mehr Druck gemacht habe oder einfach schwanger geworden bin. Also wie war das bei dir?
Ja, Michael und ich, mein erster Mann und ich, haben das schon mal thematisiert. Wobei es war einfach für mich nicht die richtige Zeit, damals mit ihm ein Kind zu machen, weil ich auch viel zu sehr von meiner Arbeit absorbiert war und auch gar nicht weg von meiner Arbeit sein wollte. Von daher kam das damals für mich gar nicht in Frage. Der Wunsch, ein Kind zu kriegen, war da, erst als ich meinen zweiten Mann kennenlernte. Ganz plötzlich, urplötzlich, wo ich die ganzen 4 tolle Kinderbagage kennengelernt habe, bin ich auf den Geschmack gekommen sozusagen. Die Kinder waren ja damals zwischen 2 und 11 Jahre alt, die 4. Und ich fand es auch so toll, dass er nie einen Unterschied gemacht hat zwischen leiblich und nicht leiblich. Und ich habe das auch versucht, so zu halten für mich. Ja, aber es hat leider nicht funktioniert.
Ach so, also es hatte mehr einen körperlichen Grund.
Es hatte einfach einen körperlichen Grund. Es hat nicht funktioniert.
Ja, gut, das ist natürlich auch wieder ein anderes Schicksal, eine andere Fügung, die man ja dann als Frau natürlich vielleicht beeinflussen kann in Amerika. Da gibt's ja dann Leihmütter und ich weiß nicht was, oder irrsinnige, aufwendige Dinge. Aber das ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen
also
muss.
Also so weit wollten wir nicht gehen, das ist richtig. Und ich habe einfach mir auch gesagt, okay, ich möchte, dass mein Leben auch glücklich ist, ohne leibliche Kinder.
Ja, ja, und du hattest ja, wie gesagt, ein paar wenige um dich.
Ja, das kann man laut sagen.
Aber du hattest ja dieses unglaubliche Glück, nochmal einer großen Liebe zu begegnen. Was ist das denn für ein Mann gewesen, den du da bei dieser Hochzeit kennengelernt hast? Was hat dich denn da so fasziniert und was fasziniert dich heute noch?
Ja, also das war schon ein besonderer Moment, weil man hat ja auch diesen Spruch, wenn man jemand sich kennenlernt und sich verliebt auf eine Hochzeit, dann führt das zu einer Ehe. Ja, also bei uns trifft das auf jeden Fall
echt?
Zu.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, es gibt scheinbar diesen, das hat mir mal jemand erzählt. Und ja, tatsächlich, wir haben uns nur auf die Distanz gesehen und haben mehr oder weniger mit Augenkontakt miteinander getanzt. Und ich musste dann irgendwann geschäftlich weg, am nächsten Tag früh aufstehen, um geschäftlich wegzufahren. Und das hat er gemerkt. Und Gott sei Dank hatte ich so eine kurze Telefonnummer. Er hat mich dann nämlich nach meiner Nummer gefragt. Das war seine große Chance, damit er mich anrufen könne. Und da ich Gott sei Dank so eine kurze Nummer habe, hat das auch funktioniert.
Ja, die ist wahrscheinlich überall hingeschrieben.
Überall und sofort hingeschrieben, genau. Coolie-Tattoos, richtig. Ja, als ich ihn kennengelernt habe, war das zum einen eben er hat mir sofort seine Kinder vorgestellt, was ich unglaublich fand. Also eine unglaubliche, toll, wie er auch mit den Kindern umgegangen ist. Also seine große Liebe zu den Kindern und eben egal, ob leiblich oder nicht leibliche Kinder. Dann natürlich auch, ja, er ist auch ein Multitalent, wenn man so möchte. Also er baut wunderschöne Möbel, er hat von seinem beruflichen Background eigentlich Schlosser und Schreiner gelernt, hat das aber sehr, sehr weiterentwickelt und ist obendrein auch noch ein ganz toller Musiker, hat dann angefangen auch eigene Songs zu schreiben, ist der Sänger auch von seiner eigenen Band und ja, ist also ein sehr, sehr vielseitiger Mann, abgesehen davon, dass er auch toll tanzen kann. ja.
Also es hat gleich gefunkt bei
uns. Es hat gleich gefunkt bei uns, richtig.
Ja, also zumindest an dem Abend bist du zwar noch nach Hause gegangen, alleine.
Noch alleine nach Hause gegangen.
Aber ihr habt euch schnell wiedergesehen.
Wir haben uns dann relativ schnell wiedergesehen, richtig.
Ja, genau. Es war eigentlich wirklich ein schönes Glück und hat ja eigentlich auch nichts mit Alter oder mit Zeit oder so zu tun,
überhaupt
sondern
es hat einfach
mit Fügung.
Es hat einfach geklappt. Es war wirklich Fügung.
Und ihr seid ja heute noch verheiratet, ihr seid immer noch zusammen.
Also, richtig.
Vielleicht hätte man denken können, wenn du gesagt hast, mein zweiter Mann, dass eben natürlich vielleicht das auch schon wieder vorbei ist und du hast inzwischen schon einen dritten oder einen vierten. Aber nein, ihr seid immer noch zusammen und glücklich zusammen und es passt.
Es passt, ja. Wir sind nach wie vor sehr happy miteinander.
Aber leider lernte die Mutter der Kinder 2004, also 5 Jahre nachdem du Thorsten begegnet bist, einen neuen Mann kennen und zog mit den 4 Kindern von München nach Frankfurt. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur für den Vater der Kinder, also für Thorsten, sondern auch für dich eine sehr schwere Zeit war, denn sie waren dir ans Herz gewachsen. Plötzlich sieht man diese Kinder nur noch in den Ferien oder ab und zu am Wochenende. Und es gibt ja auch nicht mehr so diesen gemeinsamen Alltag. Konntest du dennoch damals oder später oder heute verstehen, dass sie der Liebe gefolgt ist und ihre Kinder natürlich mitnehmen wollte?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich kann ich auf der einen Seite verstehen, dass man da der Liebe folgen möchte. Nur die Umstände waren so, dass das auch anders gegangen wäre. Ich möchte da jetzt gar nicht in die Details gehen. Und es war tatsächlich etwas früher, aber auf jeden Fall, nachdem wir schon die größere Wohnung gemeinsam gekauft hatten, in der wir dann gewohnt haben, weil wir eigentlich die größere Wohnung gekauft haben, um die Kinder unterzubringen. Die waren ja damals alle 2 Wochen, 4 bis 5 Tage bei uns. Und das ist natürlich eine extreme Intensität plus Ferien und so weiter. Ja, aber es war natürlich wahnsinnig schwierig. Vor allem für Thorsten, für meinen zweiten Mann, war es natürlich besonders schwierig. Aber es war auch für mich sehr, sehr schwer, weil ich hatte mich einfach an dieses Leben mit Kindern gewöhnt. So schwierig das natürlich teilweise auch für mich war, weil von 0 auf 100 4 Kinder, das ist schon ein Wort.
Wie Vierlinge.
Meine Freundin, alle haben gesagt, Mirella, bist du des Wahnsinns? Wo ich ihnen erzählt habe, ich habe mich mit einem Mann verliebt mit 4 Kindern, ja. Also da hört man sich dann schon einiges an, ne? Aber ohne die Kinder hätte ich ihn ja auch nicht gekriegt. Also
ja, klar.
Ich habe das immer als eine totale Bereicherung und natürlich Herausforderung, aber auch Bereicherung für mein Leben gesehen. Bis heute bin ich sehr glücklich darüber, dass ich sozusagen auch 4 Kinder mit in meinem Leben haben darf.
Ja, jetzt sind die Kinder ja, also die 4 Kinder, ja bereits zwischen 27 und 37 und sicherlich irgendwo in der Welt verstreut. Wie intensiv und innig ist denn der Kontakt zu ihnen heute? Also bei meinen Stiefkindern, die heute 27 sind, also Drillinge, wie gesagt, merke ich, dass ich sie natürlich genauso liebe und schätze wie immer, aber ich dennoch weniger Kontakt zu ihnen habe und weniger über sie weiß, als natürlich zu meinen eigenen, aber auch als Stefan zu, also Stefan zu seinen Kindern hat wirklich mehr, der ruft sie halt oft an und so weiter. Und ich habe dann irgendwie mir oft gedacht, dann gibt es vielleicht doch noch so einen kleinen Unterschied. Also die Kinder waren auch 5, als ich in ihr Leben kam. Und dennoch ist es so eben doch etwas anderes, ob es deine eigenen sind oder nicht deine eigenen sind. Also dieses Marginale dazwischen, gerade wenn sie dann älter sind und diese Begierde zu sagen, oh, ich möchte am liebsten jetzt jede Sekunde mit ihnen telefonieren und wissen, was sie machen und wo sie sind. Mein Sohn ist zum Beispiel gerade in Argentinien unterwegs, 1 Jahr lang oder ein halbes, ich weiß nicht, wie lange das Geld reicht. Und irgendwo habe ich immer so den Telefon in der Hand und dann denke ich so, jetzt rufe ich ihn an, aber dann denke ich mir, ach, der findet das wahrscheinlich blöd, weil ich habe ja gestern schon angerufen, ja. Und dann lasse ich es natürlich sein. Aber wie empfindest du das? Ist das irgendwo dennoch da, jetzt, wo sie älter sind, dass der Abstand sich ein bisschen vergrößert?
Ich glaube, Also zum einen ist es natürlich so, ich kenne diese Dimension der Mutterliebe nicht, ein eigenes Kind zu haben. Also ich kann das jetzt überhaupt nicht vergleichen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das etwas anderes und noch eine andere Intensität. Ich meine, wenn das Kind aus deinem Schoß ist und du diese Nähe auch aufbaust, indem du das Kind einfach all die Jahre in deinen Armen hältst, das konnte ich ja gar nie.
Ja.
Das ist natürlich auch natürlich mit das Bedauerliche an dem Umstand, dass die Mutter weggezogen ist mit den Kindern, weil wir natürlich, dann sind einfach ein paar hundert Kilometer dazwischen, dann ging diese ganze Reiserei los, einmal oder zweimal im Monat, dass entweder Thorsten hingefahren ist oder dass die Kinder dann, wo sie endlich mal waren, auch mal zu uns nach München gefahren sind. Auf jeden Fall mindestens immer einmal im Monat, aber immer diese Sehnsucht nach den Kindern. Mhm. Und natürlich, wenn Kinder irgendwo aufwachsen, eben ihr Lebensmittelpunkt war Frankfurt. Das ist halt dann einfach nicht mehr München. Dann hast du sie halt nur noch intensiver mal in den Ferien gesehen. Das ging noch, aber heute, wo sie natürlich auch noch alle erwachsen sind, sagen wir mal, zum Teil im Studium noch beschäftigt, teilweise aber schon beruflich unterwegs sind. Ich kann mich auch an mich selber erinnern. Man hat in der Zeit, da habe ich meine Eltern auch nicht ständig irgendwie angerufen. Und ihre leibliche Mutter ist natürlich in der Nähe und hat da eine ganz andere Möglichkeit, diese Liebe zu den Kindern intensiv zu erleben, weil sie in Reichweite ist. Wir haben nie die Chance zu sagen, ach, komm mal rüber zum Abendessen oder lass uns mal kurz irgendwie die Nacht verbringen und irgendwie einen drauf machen. Das, das geht halt einfach gar nicht.
Ja? Ja.
Es geht nur mit Planung. Ja. Also, wir haben jetzt gerade sehr, sehr schöne Weihnachtsferien und Silvester miteinander verbracht in den Bergen in Italien und hatten eine wunderschöne Zeit gemeinsam, die wir wirklich sehr genossen haben. Ja, und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, jedes Jahr so diese zwei, drei Mal vielleicht so Momente zu haben, Zeit miteinander zu verbringen in der Intensität, dass man sich einfach wieder eng austauschen kann und sich auch in sich wirklich nahe fühlen kann.
Ja, aber es ist schlüssig. Eure Trennung von den Kindern, also nicht nur deine, auch die deines Mannes, fand ja eigentlich schon früher statt und nicht eben erst mit diesem typischen Moment, wo sie dann das Haus verlassen. Ja, das ist meine Schwester und ich haben beide am gleichen Tag das Haus verlassen. Es war wirklich so, weil ich bin nach New York zum Studieren und meine Schwester ist ins Bristol Hotel nach Paris, weil sie hat einen anderen Schulabschluss gehabt und insofern waren wir gleichzeitig fertig. Und dann hat sie ich weiß noch, ihr Zug ging irgendwie morgens und mein Flieger ging irgendwie ein paar Stunden später. Und meine Mutter stand wirklich von einem Moment auf den anderen ohne Kinder da. Aber sie hat es irgendwie zumindest tapfer ertragen. Wir haben jetzt zumindest nicht gemerkt, dass sie leidet. Du bist ja eine sehr schöne, sehr große, sehr schlanke Frau mit tollen Haaren und schönen, langen, dünnen Beinen. Zudem kleidest du dich ja immer sehr jung und modisch. Ich könnte mir vorstellen, dass du immer schon viel Resonanz, außer vielleicht als Teenie, von Männern bekommen hast und vielleicht auch noch bekommst. Dass du dich vielleicht auch so ein bisschen dran gewöhnt hast im Laufe der vielen Jahre, dass du eben so eine Wirkung hast. Wie geht es denn dir mit dem Älterwerden, mit dem Loslassen?
Also zuerst mal vielen Dank für dein Kompliment. Das ist natürlich so eine Geschichte. Also ich glaube, es gibt keine Frau, die nicht mit dem Älterwerden bis zum gewissen Grad das auf jeden Fall sehr aufmerksam beobachtet und für sich versucht, damit klarzukommen und hadert. Ja, also weil natürlich, aber das Älterwerden ist ja nicht ein exklusives Vorrecht jetzt nur von mir. Da muss ja Gott sei Dank wenigstens jeder durch. Und auch wenn viele Leute versuchen, mit allen möglichen Mitteln dem Alter zu trotzen, muss man, glaube ich, einfach akzeptieren, dass das Alter einfach kommt und versuchen, sich davon zu befreien, von dieser Selbstwahrnehmung, die nur über das Äußere passiert, sondern sich einfach auch zu akzeptieren in diesem Prozess des Älterwerdens. Und das versuche ich auf jeden Fall zu machen und versuche das auch viel mit Humor zu sehen. Ja, also trotz allem bin ich einfach auch glücklich, dass ich mich einfach noch so fit fühle. Ja, also ich finde, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass man gesund ist Und dass man das Gefühl hat, man kann noch so viel machen. Also ich meine jetzt Skifahren und Schwimmen und Segeln, was auch immer, dass man einfach noch so sein Leben so leben kann, wie man das gerne machen möchte. Man geht mir immer so viel nachts aus, weil man irgendwann am nächsten Tag dann doch merkt, okay, jetzt bin ich erst um 4 ins Bett gegangen, das hält man immer so aus. All diese Dinge. Man macht also nicht mehr so viel Party wie früher. Aber es gibt dafür auch so viele andere Dinge, wo man einfach mit anderen und vielleicht weiseren Augen hoffentlich auf das Alter schaut. Also ich finde, als junger Mensch war ich viel weniger offen auch für andere Menschen anderen Alters. Und heute sehe ich oft wirklich alten Menschen in die Augen und denke, nein, der tickt genauso wie ich. Ja? Die Hülle ist einfach nur älter. Ja? Und ich glaube, auch mit zunehmendem Alter ist es wichtig, sich mit dem Tod und mit dem Sterben zu verbünden. Ich will jetzt nicht verbünden, aber einfach das zu akzeptieren als einen natürlichen Prozess. Alle Menschen sind glücklich, wenn jemand geboren wird, aber es genauso oft wird gestorben. Man will das einfach nicht sehen. Und mit dem Tod meiner Eltern hat sich da für mich auch noch mal einiges geändert.
Ja. Deine Eltern lebten ja bis zu ihrem Lebensende zusammen, also immer noch verheiratet, nicht getrennt, in der Schweiz, in ihrem Haus. 2012 verstarb dein Vater, 2015 deine Mutter. Sie hatte Krebs und entschied sich bewusst gegen eine Chemotherapie und nach zweijähriger Krankheit auch für ein humanes, selbstbestimmtes Sterben mit der Unterstützung des Schweizer Vereins für Sterbehilfe, Exit. Wann und mit welchen Worten hat sie denn dir und deinen Schwestern von diesem Wunsch erzählt? Und wie bist du damit umgegangen? Es ist ja eine Sache, in der Theorie über Suizidbegleitung im Allgemeinen zu sprechen. Aber ich glaube, es ist etwas völlig anderes, wenn es dann wirklich in der eigenen Familie geschieht.
Das Thema oder die Organisation Exit war über viele Jahre, also meine Mutter ist schon ganz früh dieser Organisation beigetreten, weil sie gesagt hat, ich finde die einfach super. Ich bin der Meinung, dass jeder für sich vorausgesetzt, das war auch ihre Meinung, er schafft es physisch einfach nicht mehr, leben zu wollen, aus welchem Grund auch immer, dass man selbstbestimmt in den Tod gehen darf. Und deswegen ist sie dieser Organisation mit Sicherheit schon, ich weiß nicht, 10, 12 Jahre früher beigetreten.
Also vor der Erkrankung.
Vor der Erkrankung. Und hat uns das auch immer berichtet und gesagt, also ich fände es toll, wenn ihr das auch macht. Ich finde die einfach super, die Organisation. Ich bin übrigens heute auch Mitglied, schon seit einigen Jahren. Und ja, als meine Mutter krank wurde und sich eben gegen eine Chemo entschied, hat sie einfach gemeint, ich habe ein langes, schönes Leben gehabt, wo ich einfach für mich empfinde, und ihr Mann war natürlich auch schon verstorben. Sie hat 3 Jahre praktisch, die letzten Jahre ihres Lebens, wenn man es fast so will, oder die letzten 3 Jahre des Lebens meines Vaters saß sie eigentlich an seinem Bett im Pflegeheim. Das wird sie auch sehr, sehr mitgenommen haben.
Was hatte dein Papi?
Mein Vater hatte einen Gehirntumor und ist letzten Endes an den operativen Folgen mit danach verbundenem Schlaganfall zu einem Pflegefall geworden und dann irgendwann dran verstorben. Und da hatte sie, glaube ich, ausreichend Zeit, sich mit dem Thema Sterben zu befassen und für sich einfach irgendwie einen Entschluss zu fassen. Leider blieb ihr dann nicht mehr so lange Zeit, im gesunden Zustand sozusagen ihr Leben noch zu genießen. Das habe ich eigentlich immer sehr für sie bedauert. Und die Krankheit ist dann doch relativ schnell fortgeschritten und sie hat einfach uns mitgeteilt, wenn der Moment gekommen ist, wo ich es nicht mehr aushalte. Also sie hat einfach mit dem Morphium sich nicht so schmerzmäßig aufstellen können, dass sie einfach das aushalten konnte, dass sie einfach gesagt hat, dann, wenn es einfach für mich nicht mehr geht, dann möchte ich einfach gehen. Sie hat das mit uns ganz offen besprochen.
Ja, weil ich sage immer, das ist ja das, was ich vorhin kurz erwähnte, dieses, du weißt vielleicht immer, dass irgendwas passiert oder irgendwas mal sein könnte. Und ich könnte mir vorstellen, im Laufe der Krankheit deiner Mutter habt ihr vielleicht auch schon drüber nachgedacht und so weiter. Aber dann kommt ja dieser Moment vielleicht, wo der Termin gemacht wird. Also wo es plötzlich heißt, ich weiß ja gar nicht, ob ihr dabei wart.
Ja, sie hat uns irgendwann gesagt, so jetzt ist für mich wirklich dieser Moment gekommen, wo ich es nicht mehr aushalte. Und ich möchte jetzt in den nächsten 3 Wochen, also wahrscheinlich in den nächsten 3 Wochen, also sie hat uns das wirklich, glaube ich, sogar das beim ersten Schritt noch früher mitgeteilt. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein, dass es jetzt bald sein wird. Wenn ich es einfach nicht mehr aushalte, dann werde ich es machen. Von der Organisation ist es ja auch so wahnsinnig toll. Ich habe es ja dann miterlebt. Also die Berater und die Ärzte, die fragen ja immer wieder, wollen Sie das wirklich? Sie müssen es auch nicht, auch bis zum letzten Moment. Sie müssen es nicht machen. Also da ist kein Druck. Es ist eine wahnsinnig liebevolle Atmosphäre.
Aber auch sicherlich eine sehr, ja, natürlich berührende, aber vielleicht auch eine ungewohnte. Weil normalerweise, also ich sage jetzt mal, du kriegst einen Anruf und dann heißt es, deine Mami hat einen Autounfall oder deine Mami ist jetzt verstorben im Altersheim.
Ja, du hast recht.
Oder du begleitest sie vielleicht über Wochen am Bett und merkst, wie das ganze Leben aus ihr entschwindet. Mhm. Es ist sicherlich trotzdem noch mal etwas anderes.
Ja.
Ich meine es nicht wertend.
Ja, also es war ihr Weg zu gehen.
Aha.
Und ich hatte den Eindruck, dass sie, also meine Mutter war eine sehr, sehr starke Frau. Sie hat immer gesagt, ich bin eine deutsche Eiche, also ich schaffe alles. Ja. Und wie gesagt, die Basis ist, dass ich ein tolles, reiches Leben hatte. Und ich habe so viel erlebt und so viele schöne Dinge gehabt und so eine gute Ehe gehabt.
Ja.
Und kann so dankbar sein für mein Leben. Sie hat auch immer so andere Menschen, denen es schlechter ging, so im Auge gehabt und konnte sich da auch, konnte sehr dankbar sein, ja. Und als dieser Moment kam, war sie bei uns natürlich, wir haben sie da immer unterstützt. Wir haben gesagt, du machst das, was du machen möchtest. Wir sind immer hinter dir. Und tatsächlich hat sie uns dann irgendwann angerufen und gesagt, so jetzt ich habe einen Termin festgesetzt und dann waren es noch etwa 2,5 Wochen. Das ist schon krass.
Aber dann warst du sicherlich auch noch hier, oder?
Da war ich noch in München und dann sind wir aber alle drei zu meiner Mutter gefahren und haben die letzte Zeit mit ihr verbracht.
Mhm.
Und das war natürlich, also wie soll man das nennen, das kann man gar nicht beschreiben. Wir haben sogar gelacht zwischendurch, natürlich.
Aha.
Meine Mutter hat das unglaublich toll gemacht. Also sie hat aber eine volle Hochachtung für ihre Stärke.
Ja, ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch eine Sehnsucht hat, irgendwo erlöst zu werden, vielleicht auch wieder bei seinem Mann sein zu dürfen. Also in dem Leid, wenn es ja jetzt gut gegangen wäre, hätte sie es ja auch nicht gemacht. Aber dieses Gefühl, dass vielleicht man auch eben loslassen muss. Aber ihr Töchter musstet ja in einer gewissen Weise auch loslassen.
Richtig, also ich habe in der Zeit geschafft, Gott sei Dank, das erste Mal dieses tibetische Buch vom Leben und zu sterben zu lesen. Das habe ich schon angefangen, als mein Vater in diesem Sterbeprozess war. Es hat mir wahnsinnig geholfen. Und als das dann mit meiner Mama war, war das auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, sie geht in eine andere Welt, aber die Seele bleibt ja.
Ja.
Das ist ja meine tiefe Überzeugung, die vielleicht
meine
nicht jeder
auch
mit mir teilt, aber
meine
tiefe Überzeugung. Und wir bleiben geistig auf irgendeine Art und Weise vielleicht verbunden, hoffentlich. Auch wenn man sich vielleicht nur in Träumen begegnet, oder?
Ja. Auch ich finde, man spürt das irgendwie. Mein Vater ist jetzt auch 10 Jahre tot oder 11 sogar schon. Und ich finde, man kann immer noch mit den Menschen sprechen. Und man kriegt auch Antworten.
Ja.
Also irgendwo so. Ja, es ist ja letztendlich alles Energie.
Es ist alles Energie.
Und,
diese Idee davon, wo sie hingehen würde, habe ich auch versucht, mit meiner Mutter zu besprechen oder ihr zu sagen, so denke ich darüber, vielleicht auch in der Hoffnung, dass ihr das, falls ihr Angst hätte, ihr die zu nehmen, weil meine Mutter hat so ihre inneren Gefühle und wenn sie denn Ängste hätte, mit uns nicht besprochen. Sie hat das einfach gesagt, ich mache das jetzt und hat versucht, einfach in jeder Situation ruhig, klar und bei sich zu sein. Ja, mit einer unglaublichen Haltung, ja, die ich sehr, sehr bewundere. Und also ich konnte sie hat gesagt, na ja, schön, dass du das glaubst. Ich werde es ja dann sehen, so ungefähr. Und ich weiß noch, wo wir alle bei ihr saßen, als, und du musst ja bei Exit selber in der Lage sein, die Spritze, also sie hat die Spritze als...
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, entweder nimmst du Medikamente, wenn du schaffst, die zu schlucken, oder du nimmst die Spritze, die du aber selber, also du musst dann sie schaffen zu drücken sozusagen, also nicht zu setzen, das wird dann intravenös gemacht. Also sie hat das geschafft, selber zu machen, weil sie eben auch schon sehr schwach war und ihr Gesicht hat totalen Frieden ausgestrahlt. Aha. Das hat sich dann plötzlich einfach so aufgelöst in einen zufriedenen, friedvollen Ausdruck.
Und bist du dann nachher erst selber dort eingetreten?
Ich bin dann durch dieses Erlebnis eingetreten.
Aber da darf man nur eintreten, wenn man Schweizer. Du bist ja Schweizerin.
Ich bin Schweizerin.
Das heißt, man als Deutsche könnte man das ja gar nicht.
Ich glaube, dass du das mittlerweile darfst. Zu dem Zeitpunkt war das nicht. Ich bin heute noch dabei, zu versuchen, meinen Mann davon zu überzeugen. Aber vielleicht wird sich auch die Rechtslage in Deutschland bald ändern. Aha. Man weiß es ja nicht. Das wird ja jetzt, glaube ich, auch immer wieder besprochen.
In dem Zusammenhang würde mich noch interessieren, war deine Mutter auch irgendwie in der Kirche? Also war sie katholisch zum Beispiel? Oder?
Meine Mutter war evangelisch? Von zu Hause. Mein Vater war ja römisch-katholisch, nannte man das. Und sie war auf eine coole Art gläubig. Sie ist jetzt nicht andauernd in die Kirche gelaufen, aber sie war...
Ich frage deshalb, weil das ist ja doch etwas, was zumindest, ich weiß das im katholischen Glauben, das ja sehr verurteilt wird. Also, dass ja so nahezu der Hölle gleichkommt. Also Suizid in welcher Form auch immer. Also das ist dann so das Schlimmste, was man irgendwie tun kann. Und deshalb steht man ja vielleicht, wenn man sehr gläubig ist oder vielleicht sehr geprägt von so einem katholischen Glauben, auch mit so einem gewissen Zweifel da und sagt, ich würde zwar eigentlich vielleicht auch gerne dort Mitglied werden und das vielleicht auch mal machen, aber ich darf es ja vielleicht nicht. Ja, also dieses, dass da eben deine Prägung von klein auf auch noch mit eine Rolle spielt, wie du darüber denkst. Ja, und ich meine, bei uns ist es ja auch nicht erlaubt in Deutschland. Mhm. Also wir sind ja noch nicht so weit, darf ich jetzt mal meine eigene Meinung sagen, wie die Schweiz. Mhm. Also ich meine, ich glaube, man muss nicht gehen sollen, wenn man eben Schmerzen hat und wenn man nicht mehr kann. Man kann sich ja auch entscheiden, den Weg zu durchleiden und zu durchschreiten. Aber wenn man es eben nicht möchte, dann kann man eben auch den anderen Weg nehmen. Ja, und ich glaube, da gibt es kein Urteil, was man fällen sollte.
Auf gar keinen Fall. Also ich würde mir niemals ein Urteil darüber erlauben. Und ich habe das bei meiner Mutter immer verstanden und akzeptiert. Ich habe ja auch gesehen, wie sehr sie gelitten hat. Wenn man sich wirklich übermenschlichen Schmerzen ausgesetzt sieht, denen man nicht beikommen kann. Und sie wollte halt auch nicht in einem medikamentösen Zustand, Dämmerzustand sein, sondern wachen Geistes versuchen zu bleiben. Aber wie gesagt, sie hat auch dieses Morphium nicht vertragen, ihr wurde immer schlecht dabei. Also es war eine ganz ambivalente Situation. Für mich war ihre Entscheidung total nachvollziehbar und fand das sehr mutig, das von ihr zu machen. Glaube auch, dass sie diese Frage, ob das jetzt nun richtig sei, aus religiöser Sicht, dass sie diese Frage nie gequält hat. Mhm. Das glaube ich auf keinen Fall.
Das spürt man ja auch, wenn du das erzählst. Also ich glaube das jetzt auch nicht. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass vielleicht manche Menschen die Sehnsucht haben nach so etwas, also nach Erlösung, aber sie eben sich nicht wagen, diesen Schritt zu gehen, weil es eben vielleicht bedeutet, dann komme ich vielleicht nicht in den Himmel, sondern ich bekomme vielleicht in die Hölle. Ja, also das ist ja doch auch sehr interessant.
Also man darf natürlich nicht denken, dass du bist einfach todessüchtig oder hast tiefe Depressionen und dann sagst du, ich möchte jetzt gerne sterben, dann wirst du dort keine Unterstützung finden natürlich. Das heißt, du wirst ja die über Jahre von Ärzten begleiten, die haben deine Akte, das wird geprüft, dass du wirklich binnen kürzester Frist sowieso sterben würdest an deiner Krankheit. Sonst wird dir dann nie das, die Möglichkeit gegeben,
obwohl ich da kritisch sagen muss, dass ich eigentlich finde, dass ein körperlicher Schmerz, den du nicht mehr ertragen kannst und nicht mehr ertragen willst, und dann eben, dass du da eine Erlösung erfahren kannst, für mich gleichgesetzt ist mit vielleicht auch einem Zustand deiner Seele, den du auch als Schmerz, also als Lebensschmerz empfindest, mhm, und vielleicht auch einfach es nicht mehr aushältst, im Hier und Jetzt, mhm, zu sein. Und vielleicht muss man sich zumindest für die Zukunft oder für die ferne Zukunft auch natürlich als Gesellschaft überlegen, ob man nicht den, der, ich rede jetzt nicht von Minderjährigen, ja, aber dass man einfach den Menschen, der es irgendwo nicht mehr aushält, eine Möglichkeit geben könnte, und anstatt sie sich eben dann vor den Zug schmeißen müssen oder anderweitig umbringen. Also ich glaube, auch da müssen wir vielleicht als Gesellschaft noch ein bisschen was lernen. Also dass man auch zulässt, dass jemand eben vielleicht einfach gehen möchte. Ja, also heute wird man auch eingesperrt in die Psychiatrie, in die geschlossene, wenn man eben eine Gefahr für sich selbst ist, sagt man ja immer so schön. Aber ich denke mir, vielleicht kann man das auch gar nicht verstehen, wenn man eben in diesem Zustand selber nicht ist und wenn man vielleicht auch an ein Leben nach dem Tod glaubt, dann ist doch vielleicht dieses Gehen aus der hierigen Welt gar nicht so etwas Schlimmes.
Wie gesagt, mein Glaube, also ich bin in keiner religiösen Gemeinschaft, aber wenn es denn eine gäbe, dann wäre es die buddhistische Weltsicht auf diese Dinge, die für mich glaubwürdigste, ja, oder die an die ich wirklich glaube, ja. So hat sich das für mich mein ganzes Leben eigentlich angefühlt. Ich glaube, es wäre schön, wenn sich überhaupt das Spektrum, was man einfach akzeptiert an Gefühl und Entscheidung des Einzelnen für sein Leben mehr akzeptiert. Also es findet ja zurzeit auch statt. Mhm. Also dieses Anderssein auch von Minderheiten zu akzeptieren, das finde ich eine schöne Sache. Und vielleicht wird sich da auch etwas tun, eben in Hinsicht auf die Organisation Exit, dass sich da noch größere Möglichkeiten ergeben. Wobei, wie gesagt, ich glaube, das ist ja auch etwas wahnsinnig Schönes zu leben. Also vielleicht auch mehr Lebensunterstützung zu geben den Menschen, die aus dem Leben gehen möchten, die jetzt nicht einer schrecklichen Krankheit, unter einer schrecklichen Krankheit leiden müssen. Ja.
Und die Depressionen oder die Burnouts kommen natürlich auch aus einem Grund.
Richtig.
Und das hat sicherlich auch wieder was mit der Form der Welt, in der wir leben, zu tun. Ja. Oder auch dem Internet und den Social Media und so weiter, wo du dich natürlich wesentlich mehr vergleichst, tagtäglich, stündlich eigentlich fast, wenn du da öfters reinschaust. Und natürlich schürt das in meinen Augen auch die Depression, also dass du mit deinem eigenen Ich und deinem eigenen Leben gar nicht mehr so glücklich bist, ja, wenn, mhm, du da immer nur siehst, wie toll es so ungefähr den anderen geht. Also das ist sicherlich auch noch etwas, wo wir vielleicht drüber nachdenken müssen und etwas verändern müssen.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch so viele neue interessante Welten und Bewegungen, also alleine das Thema Meditation oder die Auseinandersetzung wirklich mit spirituellen Dingen vielen Menschen einfach Gleitschutz gibt durch schwierige Zeiten. Also wenn es nicht ein Psychiater sogar ist, aber dass einfach viel mehr Menschen auch sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, um sich Hilfe zu holen, aber auch Hilfe bekommen. Also ich glaube zum Beispiel eben gerade, dass die Meditation etwas ist, was ein Geschenk des Himmels ist, wenn man so möchte, wenn es einem gelingt, wirklich in diesen Space zu tauchen, um...
Mir ist es noch nicht gelungen. Ich schlafe immer ein. Ich weiß auch nicht.
Ja, aber dann legst du dich wahrscheinlich hin. Das sollte man ja nicht machen.
Ach so.
Nee, Meditation wird oft als ich entspanne mich jetzt mal und lege mich mal ganz entspannt hin, missverstanden. Meditation bedeutet ja eigentlich absolute Achtsamkeit und Wachheit.
Also wie, in welcher Position meditierst du?
Entweder setze ich mich auf meinen Riesensitzkissen, wo ich meine Beine, sagen wir mal, rechts und links im Schneidersitz, schaffe ich das nicht, ohne Lehne, wo du aber sehr, sehr aufrecht in einer guten Haltung auch bis zum Kopf hin aufrecht sitzen kannst. Oder ich setze mich tatsächlich auf einen geraden Stuhl, wo ich wirklich so Beine zu Unterschenkeln, Oberkörper im rechten Winkel sitzen kann. Und ist ganz klar, dass du einschläfst, wenn du liegst.
Oh, das ist doch schön, dann weiß ich das jetzt mal. Ich probiere es mal.
Ja, genau, das solltest du immer anders
machen. Aber denn ich hab noch nie alleine meditiert. Ich habe, wenn, dann immer so auf irgendwelchen Workshops oder in irgendwelchen Hotels, wo dann auch Yoga-Stunde angeboten wird. Und dann sagt ja die Yoga-Lehrerin am Ende, jetzt meditieren wir noch ein bisschen. Vielleicht ist das ja dann auch gar nicht richtig Meditation. Sie sagt dann zwar so, das wird alles schwerer und sagt irgendwelche Sachen. Und da ist bei mir so wunderbar. Dann denke ich, jetzt schlafe ich wunderschön. Also ich meine, es ist auch eine Entspannung. Ja, das ist auf jeden Fall.
Das ist natürlich auch schön, richtig.
Aber es ist wahrscheinlich gar keine Meditation.
Nee, also in der Meditation versuchst du, deine in die Stille mit dir selber zu gehen und zu erkennen. Also du hast immer ein Objekt der Betrachtung, auf das du dich konzentrierst, einfach als Tool, als Hilfestellung, um dich zu konzentrieren. Es ist ja der Versuch, sich total zu konzentrieren und in dieser Konzentration loszulassen und auch Gedanken loszulassen. Du musst dir vorstellen, deine Gedanken kommen ja immer wie so eine Wolke daher, die da so vorbeigleitet, und dann kannst du drauf einsteigen oder auch mal sagen, aha, da kommt jetzt wieder mal eine Wolke, die mich hier teast und ablenken möchte. Das einfach zu betrachten, anzuschauen und loszulassen. Fortwährend.
Also du lässt diese Gedanken zu.
Du lässt die Gedanken aber zu. Du kannst sie gar nicht finden. Du lässt sie einfach dann wieder vorbeiziehen. Raus. Du lässt sie dann raus. Ja, du versuchst, bei dir zu bleiben und in diesem Space zu bleiben. Und irgendwann mal mehr, mal weniger, mal besser, mal schlechter, gelingt es dir dann auch so Momente, wo du einfach eben nicht denkst, zu erleben. Und du bist aber in dieser aufrechten Haltung, du atmest und bist einfach bei dir. Ja. Schön. Das ist es eigentlich, totale Achtsamkeit.
Klingt sehr vielversprechend, das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Ja, es ist ja auch eine Begegnung mit sich selbst.
Auf jeden Fall, und das meine ich, das ist etwas, was einem sehr viel hilft in schweren Zeiten.
Ja, schönes Schlusswort, liebe Mirella. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch, für dieses intensive Gespräch und für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich wünsche dir natürlich noch ganz viele kreative Momente und wunderschöne Reisen. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Du reist ja sehr gerne. Und dann wünsche ich dir einfach, dass du noch ganz viel erleben kannst und in dir und außerhalb von dir.
Vielen herzlichen Dank auch für das Gespräch. Ich bedanke mich.